Es wird da die Geschichte erzählt von einem alten, geizigen Mann, der auf dem Sterbebett lag und der seine drei Freunde zu sich rief. Einen Pfarrer, einen Arzt und einen Anwalt. Und er sagte, ich weiß, dass ich nichts mitnehmen kann, aber ich will es trotzdem versuchen. Ich will es trotzdem probieren. Und zwar gebe ich jedem von euch einen Umschlag mit 30.000 Euro. Und ich möchte, dass bei meiner Beerdigung, dass ihr diesen Umschlag, jeder von euch, mir ins Grab hinterherwerft. Und so kam der Tag, der Mann starb, die Beerdigung, standen die drei Männer da und jeder warf seinen Briefumschlag in das Grab. Als sie alle drei dann im Auto saßen nach der Beerdigung und nach Hause fuhren, fing der Pfarrer an zu bekennen. Naja, ich habe 10.000 Euro rausgenommen, weil ich brauche das für meine Kirche. Und darauf bekannte der Arzt, ja, ich muss auch bekennen, ich habe 20.000 rausgenommen und nur 10.000 reingeworfen. Ich brauche das für meine neue Klinik. Und darauf sagte der Anwalt, jetzt bin ich aber enttäuscht von euch allen. Ich habe einen Scheck mit dem vollen Betrag in das Grab geworfen. Nun, wir alle kennen die Problematik mit korrupten Rechtsanwälten und Rechtssystemen, das ist nichts Neues. Und diese Geschichte zeigt uns einiges über das Leben hier auf. Einerseits geht es darum, dass es sich nicht lohnt, um die Besitztümer zu streiten und über irgendwelche Dinge zu streiten, die zu unserem Alltag gehören, sei das Finanzen, Besitztümer, Erbe oder sonst irgendwas im Angesicht der Ewigkeit. Weil das ist nämlich genau die Perspektive, die Paulus hier heute ansetzen wird. Auch kennen wir die Problematik von diesen korrupten Rechtssystemen und korrupten Anwälten, die es leider auch gibt. Und genauso ähnlich war die Problematik eben auch in Korinth. Die Situation war da nicht anders. In Korinth vor 2000 Jahren, in der Kultur, in der die Christen in Korinth lebten, wenn wir heute wieder zurückkehren zum Korintherbrief und uns Gedanken machen über die Christen in Korinth. Das war eine Kultur, in der zivile Rechtsstreitigkeiten schon fast zur Freizeitbeschäftigung wurden. Das war schon fast ein Hobby der Korinther, der korinthischen Bürger, auch der Athener übrigens. Und diese Rechtsstreitereien und Prozesse und Gerichtsverhandlungen wurden missbraucht, um Macht auszuüben, natürlich zu seinem persönlichen Gewinn, sich seinen sozialen Status in der Gesellschaft zu sichern. Es war also Alltag, dass man ständig miteinander vor Gericht ging. Richter und Jurys wurden regelmäßig bestochen, sie waren korrupt, ähnlich wie heute. Es war sozusagen alltäglich, dass man Gerichtsverhandlungen hatte. Und ein antiker Schreiber bemerkte einmal Folgendes. Jeder Athener ein Anwalt. Und Athen war nicht weit von Korinth, also kann auch sagen, jeder Korinther ein Anwalt. Es war sogar so, dass man irgendwo auf der Straße war und irgendeinen Rechtsstreit hatte mit jemandem und dann einfach einen Bürger hinzunahm, irgendein Wildfremd, sei du erstmal Richter und Anwalt für uns. Und wenn wir dann unsere Streitereien nicht lösen können, dann ging es vor ein kleineres Gericht, das etwa aus ungefähr 40 Leuten bestand. Und wenn das auch noch keine Lösung gab, dann gab es noch ein hohes Gericht. Christen wurden von der römischen Regierung damals als eine jüdische Sekte betrachtet. Das heißt, sie hatten die Freiheit, einerseits Rechtsstreitereien unter sich zu lösen und andererseits auch die lokalen Gerichtsbarkeiten zu nutzen. Aber eben auch hier in diesem Bereich der Rechtsstreitereien nahmen die Korinther Sauerteig aus ihrem alten Leben in ihr neues Leben hinein. Und nach ihrer Gewohnheit und nach ihrer Kultur, in der sie groß geworden waren, zogen sie einander vor weltliche Gerichte und zum Spott und zum Gelächter der Ungläubigen. Und Paulus musste natürlich was dagegen unternehmen. Er konnte das nicht einfach so stehen lassen. Und wir haben bereits gesehen, dass die korinthische Gemeinde nicht gerade eine einfache Gemeinde war. Es war nicht eine Gemeinde, die dafür bekannt war, vorbildlich zu sein. Es gab keine Einheit unter ihnen, es gab Parteiungen, haben wir gesehen im Kapitel 1, Vers 10. Paulus ermahnt sie, eines Sinnes zu sein, eine Überzeugung zu haben und keine Spaltungen unter ihnen zuzulassen. Und diese Spaltungen, die kamen auch durch ihre Kultur, durch kulturelle Einflüsse. Gemäß ihrer Kultur war es so, dass jeder sozusagen seinen Lieblingsphilosophen verehrte. Und so machten sie Paulus und Apollos, die treuen Diener und Hirten, die da gewirkt haben. Paulus am Anfang, Apollos später und sogar auch noch Petrus, von dem wir nicht wissen, ob er in Korinth war oder nicht, machten sie sozusagen zu Stars. Und sie bildeten Fangemeinschaften in der Gemeinde. Und es kam zum Streit. Apollos ist der bessere Redner. Nein, Paulus ist der Gründer. Wir sind die Paulus-Partei. Wir sind des Paulus. Wir sind des Apollos. So gab es Streit. Und sie vergaßen, dass die Botschaft des Kreuzes, dass Jesus Christus im Zentrum stehen sollte und nicht irgendwelche Menschen. Auch nicht Paulus, auch nicht Apollos. Und Paulus musste das ihnen deutlich machen und ihnen aufzeigen, dass sie den christlichen Dienst überhaupt nicht verstanden haben. Dass es nicht darum geht, dass wir irgendwelche Menschen verehren, dass wir einen Menschenkult anfangen, sondern dass wir Christus die Ehre geben und dass wir uns auch nicht auf unsere eigenen Errungenschaften oder Redekünste oder sonst irgendwas, menschliche Weisheit, irgendetwas einbilden können. Denn nichts kommt von uns. Alles kommt von Gott. Und Paulus macht das sehr deutlich im Kapitel 2, Vers 10, dass die Weisheit nur durch Offenbarung uns gegeben wird. Uns hat es Gott geoffenbart, sagt er, durch seinen Geist. Es sind Dinge, die niemals in jemandes Ohr oder jemandes Gedanken gekommen wären. Kein Mensch hätte das durch eigenes Nachforschen je herausgefunden. Gott musste seine Erlösungsbotschaft, die Botschaft vom Kreuzestod Jesu und der Erlösung offenbaren. Es wurde uns geoffenbart durch den Geist und heute durch die Bibel, welche Gottes Wort ist und inspiriert ist von seinem Geist. Und deshalb werden wir von der Welt als Narren gesehen. Wir sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Angesehene sind unter uns, nicht viele Anwälte, ja, sondern die einfachen Leute. Es gibt hier und da, eben es sind wenige, heißt es, sind nicht viele. Es gibt hier und da auch Reiche, die zum Glauben kommen, Mächtige. Aber die meisten von uns gehören nicht dazu, zu dieser Kategorie. Und Paulus sagt, das ist normal, weil dieses Evangelium, und die Effektivität des Dienstes gründet sich nicht auf meinen Titel oder meine Errungenschaften oder Doktortitel oder was immer ich mir einbilden könnte, sondern Paulus könnte auch sagen, ich war ein Pharisäer, ich habe auch einen Titel. Nein, es ist die einfache, klare Botschaft, die verkündigt wird. Und die Korinther hielten sich dann auch noch selber für reif und geistlich und sie merkten nicht, wie fleischlich und unreif sie in Wirklichkeit waren. Und eine typische Konsequenz dann natürlich dieser Streitereien, dieser Unreife, dieser generellen Fleischlichkeit, dass sie eben nach Lust und Laune lebten und auch beeinflusst durch die stoischen Philosophen ihrer Zeit auch glaubten, wir müssen irgendwie unabhängig werden von unseren Umständen, was meinen Körper betrifft, kann mich nicht beeinflussen. Deshalb dulden sie auch grauenhafte Unzuchten. Das haben wir die letzten Monate ja betrachtet im Kapitel 5, wie dieser Mann, der mit seiner Stiefmutter in einer unzüchtigen Beziehung lebte, einfach geduldet wurde und einfach keine Gemeindezucht ausgeübt wurde. Das haben wir sehr ausführlich betrachtet. Und jetzt muss Paulus zum nächsten Thema übergehen, Kapitel 6. Und er muss Rechtsstreitereien unter ihnen ansprechen. Man hört nicht nur von Unzucht unter euch, man hört auch davon, dass ihr im Angesicht von Ungläubigen Streit habt. Und zwar über Biotikos, über Angelegenheiten des Alltags, irgendwelche unbedeutenden Streitereien über Geld oder Finanzen oder Erbgrundbesitz oder was auch immer es war, das weiß man nicht. Über jedes kleine Ding wird gestritten, wie ihr das in eurer Kultur kennt, und damit müsst ihr aufhören. Nun, bevor wir uns dieser spezifischen Situation hier zuwenden, möchte ich erstmal eine andere Frage stellen oder eine andere Frage klären. Und zwar, dieser Text hier in 1. Korinther 6, den wir gleich auch noch zusammen lesen werden, stellt uns vor eine andere Frage. Paulus sagt, hört auf zu streiten, hört auf vor weltliche Gerichtsbarkeiten zu gehen und da ein schlechtes Zeugnis abzulegen vor den Ungläubigen. Das stellt natürlich, das zwingt uns fast die Frage auf, aber wie sieht denn das eigentlich aus? Wie sieht denn das Verhältnis des Christen zur Regierung, zum Staat überhaupt aus? Was haben wir denn eigentlich für Pflichten? Ist es grundsätzlich falsch, immer vor Gericht zu gehen, so wie Paulus hier sagt? Oder war das hier eine spezifische Situation, kulturelles Problem? Und lass uns das mal kurz anschauen, bevor wir richtig einsteigen in den Text. Was denn die Bibel uns sagt über das Verhältnis des Gläubigen, des Christen zum Staat oder zur Regierung oder eben zu den Gerichtsbarkeiten. Nun, Gott hat bestimmt, dass der Mensch vom Menschen regiert wird. Es gibt Strukturen, es gibt Autoritätsstrukturen, die muss es geben. Es funktioniert nicht ohne, es braucht Regierungen, es braucht Vorgesetzte in Geschäften oder in Firmen. Es braucht Männer, die als Häupter ihrer Familien fungieren oder funktionieren, Autoritäten über ihre Kinder sind und so weiter. Eine Gesellschaft, die Autorität und Unterordnung nicht mehr hat, endet im Chaos. Das heißt, wir brauchen Struktur. Das ist nicht eine rein kulturelle Angelegenheit, das ist nicht einfach so, weil das halt so praktisch ist, sondern es ist, weil es Gott so angeordnet hat, dass der Mensch auch vom Menschen regiert wird. Zumindest bis er kommt und seine vollkommene Regierung aufrichten wird. Aber wie wir noch sehen werden, wird es auch in der zukünftigen Welt Strukturen, ähnliche Strukturen geben. Da wird es auch Fürsten geben und Könige. Und Paulus spricht das hier kurz an. Wir werden sogar mitregieren, heißt es da in unserem Text. Jesus lehrte Folgendes als Prinzip in Markus Kapitel 12, Vers 17. Wie unser Verhältnis zum Staat als Gläubige, als Nachfolger Christi sein soll. Er sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gebt Gott, was Gottes ist. Das zeigt uns zwei Dinge. Einerseits hat Christus nicht die Staatsmacht als absolut hingestellt. Gesagt, der Staat hat immer das Sagen, die Regierung hat immer das Sagen. Aber auf der anderen Seite war Jesus Christus auch kein Revolutionär. Er hat nicht dazu aufgerufen, die bestehenden Strukturen zu verändern. Zum Beispiel die damaligen Sklaven. Es gab eine ganze Struktur von Sklaventum, die ganze Gesellschaft war darauf aufgebaut, das einfach umzuwerfen und umzustürzen. Obwohl er die Staatsgewalt öfters deutlich und heftig kritisierte für ihre Gottlosigkeit, hat er nie dazu aufgerufen, dass wir Revolutionäre sein sollen, einen politischen Putsch irgendwie veranstalten sollen oder irgend sowas. Dazu hat Christus nie aufgerufen. Aber wie sollen wir uns denn jetzt in unserem umgebenden staatlichen System verhalten als Christen? Wie soll das gehen? Nun, es gibt prinzipiell vier Verpflichtungen. Die dürft ihr euch gerne aufschreiben. Vier Verpflichtungen, die der Christ hat gegenüber dem Staat. Vier Verpflichtungen. Erstens, der Gläubige schuldet dem Staat Respekt. Das ist das Erste. Der Gläubige schuldet dem Staat Respekt. In Römer 13, Vers 7 heißt es, so gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer dem die Steuer, Zoll dem die Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Und auch in 1. Petrus 2, 17 lesen wir, erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Und diese Verse machen deutlich, dass wir als Christen keine Revolutionäre oder Aktivisten sein sollen. Wir sollen dem Staat Respekt zollen, den er verdient. Selbst, und das ist interessant in der Schrift, selbst wenn es ein gottloser Staat ist. Ja, unser Staat ist nicht gerade der gottesfürchtigste, das weiß ich. Ja, das ist mir auch bekannt. Aber ihr müsst vorstellen, die Anweisungen gerade im Petrusbrief wurden auch unter der Regierung Neros gegeben. Nero war nicht gerade der gottesfürchtigste Kaiser. Nero war wahrscheinlich ein Homosexueller, der wahrscheinlich auch, da werden wir dann auch noch drauf eingehen, selber sich einen homosexuellen Jungen hatte bei sich, den er als seine Frau hatte, als Sexsklaven sozusagen. Also es waren unmoralische Leute. Aber die Bibel sagt, ordnet euch trotzdem unter und respektiert diese Person. Nicht, weil sie alles richtig machen, sondern wegen ihrer Position. Wegen ihrer Position. Sie sind die Regierung. Römer Kapitel 13, Vers 1 macht uns deutlich, dass es keine Regierung gibt, die nicht von Gott eingesetzt wurde. Gott ist souverän und er steht drüber, selbst über den gottlosen Regierungen, die wir über uns haben. Und dafür sollen wir sie mit Respekt behandeln. Nicht, weil sie gottesfürchtig sind und alles richtig machen, sondern weil sie die Regierung sind über uns und weil sie gemäß Römer 13 das Schwert tragen, das heißt die Macht haben, die Autorität haben, zu urteilen. Ja, damals, in der damaligen Zeit, eben sogar zu töten. Bösewichte zu bestrafen, sozusagen. Gott wird letztlich derjenige sein, der diese Regierungen richten wird. Es ist nicht unsere Verantwortung, die Verantwortung zu übernehmen, für was unsere Regierenden tun grundsätzlich. Das müssen sie dann eines Tages gerade stehen vor Gott. Wir haben erstmal die Aufgabe, sie mit Respekt zu behandeln. Als Christ können wir uns natürlich trotzdem einsetzen, unsere Verantwortung wahrnehmen für Recht und Gerechtigkeit, das zu fördern, da wo wir sind, vielleicht auf unserem Arbeitsplatz, dass Angestellte gerecht behandelt werden und so weiter und so fort. Hier haben wir eine Möglichkeit hineinzuwirken. Das ist die erste Verpflichtung, grundsätzlich Respekt. Zweitens, der Gläubige schuldet dem Staat Gehorsam. Jetzt wird schon wieder ein bisschen schwieriger, ne, für uns. Gehorsam. In Titus 3,1 heißt es, erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und was? Gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit. Wir werden im Neuen Testament wiederholt dazu aufgefordert, dem Staat und seinen Gesetzen zu gehorchen. 1. Petrus 2, Verse 13 bis 17 machen das auch deutlich, Römer 13,1 auch. Außer, wenn der Staat ausdrücklich etwas von mir verlangt, was Sünde wäre. Wenn der Staat zum Beispiel jetzt verbietet, zu evangelisieren. Dann gilt das Prinzip aus Apostelgeschichte 4,19 oder auch 5,29. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber wir müssen sehr vorsichtig sein mit diesem Gebot. Ja, wir dürfen zum Beispiel nicht sagen, okay, unser Staat fördert die Evolutionstheorie an den Schulen und deshalb, man soll ja Gott mehr gehorchen als den Menschen, deshalb werde ich jetzt keine Steuern mehr zahlen. Nee, das geht nicht. Okay? Das geht nicht. Wie gesagt, der Staat hat seine eigene Verantwortung vor Gott. Wir haben unsere Verantwortung hier in unserem unmittelbaren Lebensbereich. Und wenn der Staat direkt von mir eine persönliche Sünde verlangt, dann gilt dieses Prinzip. Ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Diese Dinge werden die Regierenden eines Tages Rechenschaft abgeben müssen. Gut, wir haben erstens Respekt, zweitens Gehorsam, drittens, der Gläubige schuldet dem Staat Steuern. Der Gläubige schuldet dem Staat Steuern. Wie bereits deutlich gemacht in Markus 12,17, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Er hat das deutlich gemacht mit dem Bild auf der Münze, welchen Abdruck es hat. Es gehört dem Kaiser, es kommt vom Kaiser, gebt es ihm. Es ist wichtig zu verstehen, dass ihr und dass ich, dass wir als Christen, auch wenn wir nicht mehr von dieser Welt sind, immer noch in dieser Welt leben. Das heißt, auch wir Christen benutzen öffentliche Leistungen, Dienstleistungen. Du benutzt zum Beispiel die Kanalisation, wenn du auf Toilette gehst. Die muss auch gebaut und unterhalten und bezahlt werden. Du benutzt die Straßen, wenn du mit einem Auto oder einem Fahrrad hinüberfährst. Du benutzt die Parks, du benutzt all diese Dinge. Das sind alles öffentliche Einrichtungen, die bezahlt werden müssen. Und dafür müssen Steuern erhoben werden. Ja, ich weiß, es werden teilweise sehr viel Steuern erhoben hier in Deutschland. Aber der Punkt ist trotzdem der, wir als Christen sollen nicht dafür bekannt sein, darüber zu meckern. Und das ist sehr schwierig. Sondern selber verleugnen, sagen, hey, ich bin trotzdem bereit, selbst wenn der Staat mich ausnimmt. Und wir werden das auch noch sehen in den Rechtsstreitreihen, welchen Rat Paulus den Korinthern gibt. Er sagt, lasst euch lieber übervorteilen, es ist es nicht wert zu streiten. Es ist nicht wert zu streiten. Der Christ ist nicht von der Welt, er lebt in dieser Welt, Johannes 17, 14 bis 18. Und solange er das tut, muss er sich als guter, nützlicher Bürger in die Gesellschaft einfügen und deshalb auch Steuern bezahlen. Also Respekt, Gehorsam, Steuern. Viertens, der Gläubige schuldet dem Staat Gebet. Der Gläubige schuldet dem Staat Gebet. In 1. Timotheus Kapitel 2, die Verse 1 bis 2 fügt Paulus noch eine vierte Verpflichtung hinzu. Hier heißt es, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Betet für die Regierung. Wir sollen für den Staat und die Regierenden beten. Es ist manchmal traurig, wenn Christen beständig sich über die Regierung aufregen, vielleicht über das Finanzamt meckern oder das Arbeitsamt sich beschweren, ah, jetzt muss ich wieder das hier ausfüllen und das machen, jetzt muss ich wieder dahin gehen. Aber sie beten nicht dafür. Sie beten nicht für diese Menschen. Ist uns eigentlich bewusst, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir überhaupt Geld kriegen vom Staat? Das ist nicht, der Staat muss uns nicht versorgen, das muss er nicht tun. Das ist schön. Wir sollten dankbar sein, dass es diese Möglichkeiten gibt für diejenigen, die keine Arbeit haben und so weiter. Und klar, auch hier, es wird ausgenutzt und es gibt viele faule Leute und so weiter und so fort. Aber das ist nicht unsere Verantwortung. Unsere Verantwortung ist, hier richtig zu handeln, für den Staat auch zu beten und nicht zu meckern darüber. Wir sollten für die Errettung unserer Regierenden beten. Wir sollten für ihre Erlösung beten. Und wir müssen natürlich gegebenenfalls unsere Stimme erheben, wenn der Staat die Gesetze Gottes, das Wort Gottes verletzt und uns dafür einsetzt. Was gibt es noch zu beachten? Nebst diesen vier, Respekt, Gehorsam, Steuern, Gebet, gibt uns die Bibel nicht viel. Die Bibel gibt uns, lässt uns da relativ Spielraum, Freiheiten. Die Bibel gibt uns keine Hinweise, wie genau wir uns jetzt im Kommunismus oder in der Demokratie oder im Sozialismus oder in all diesen verschiedenen Ismen verhalten sollen, weil all diese politischen Systeme sind sowieso nur Krücken. Das sind nur vorübergehende, temporäre Strukturen, die völlig unvollkommen sind. Bis, wisst ihr, was die Lösung ist? Die Lösung ist Monarchie. Ja, Monarchie. Christus kommt zurück, er wird alle seine Feinde töten und regieren. Das ist die politische Lösung, die Gott uns bringen wird eines Tages. Und bis dahin wird es nur unvollkommene Regierungen geben. Aber das entbindet uns, wie gesagt, nicht unseren Verantwortungsbereichen, die wir haben. Wie gesagt, die Bibel gibt uns hier nicht viele Hinweise, wie wir uns verhalten sollen. Und ich denke, das geht in den Bereich der Gewissensfragen. Sogar die ganzen Diskussionen, ja, sollte ein Christ wählen gehen oder sollte das tun oder jenes tun? Sicherlich haben wir hier die Mittel, in einer Demokratie Stimmen abzugeben, uns einzusetzen, zum Beispiel für den Schutz des Lebens, unsere Stimme zu erheben, wenn das Gute in der Gesellschaft gefördert werden muss, sich für christliche Werte einzusetzen. Aber hier müssen wir auch vorsichtig sein, dass wir uns nicht zu sehr darin verwickeln, versuchen, die Gesellschaft, die Strukturen zu verändern, weil das Problem sitzt nicht in den Strukturen oder der Politik, sondern das Problem sitzt hier, im menschlichen Herzen, in der Verdorbenheit des Menschen. Man kann sich zum Beispiel für Religionsfreiheit einsetzen, für all diese Dinge, aber lasst uns das nicht, lasst uns auch einander nicht verurteilen, wenn der eine sich ein bisschen mehr raushält und der andere ein bisschen aktiver ist in diesem Bereich. Ich gehöre jetzt zu denen, die sich eher ein bisschen raushalten. Und das birgt nämlich auch Risiken, uns eben zu sehr darin zu verwickeln. Wie gesagt, Jesus kam und er hat nie zu irgendeiner politischen Revolution gegen die Römer oder irgendwas. Das haben ja die Jünger immer falsch verstanden. Die Juden haben das völlig falsch verstanden. Er kommt jetzt und jetzt wird er diese Römer hier endlich fertig machen. Und das war nie sein Ziel. Sein Ziel war es zu sterben, um das wirkliche Problem des Menschen zu lösen, nämlich sein Herz. Sein böses Herz und ihn von seinen Sünden zu befreien. Und das ist auch der Auftrag, den wir als Gemeinde haben. Man könnte den Auftrag der Kirche, sage ich mal, oder die Gemeinde ist besser, als prophetisch betrachten in der Gesellschaft. Wir haben einen prophetischen Auftrag. Wir müssen das Wort Gottes verkündigen. Wir müssen in die Gesellschaft hineinwirken. Aber wir müssen nicht unbedingt die Strukturen verändern. Wir können in jeder Gesellschaft gottesfürchtig leben, egal welche Strukturen sie hat. Und das ist die große Frage nach dem Verhältnis zwischen eben Kirche und Staat, wie man so schön sagt, oder eben Gemeinde und Staat. Die Gemeinde hat keine politische Aufgabe. Jesus war kein Revolutionär. Sie ist kein politisches Gebilde, wie Israel war. Israel war ein Land, es war ein Staat. Die Gemeinde ist eine Gruppe von Menschen, die erlöst sind, die eigentlich auf ein kommendes Königreich warten. Wir leben nach dem Gesetz eines kommenden Königreiches. Wir sind zwar noch auf der Erde hier, aber wir sind wie Gäste. Ja, wir sind eigentlich die Immigranten hier, ja, die Fremdlinge. Wir alle Christen, wir sind alle Aliens, wir sind alle Fremdlinge. Wir gehören nicht mehr hierher. Wir sind Bürger einer zukünftigen Welt. Und wir leben nach einem zukünftigen Gesetz, nämlich dem Gesetz Christi. Wir halten uns an ein höheres Gesetz, die Gebote Gottes. Wir sehen uns nach einem Reich, das kommen wird, in dem Gerechtigkeit herrschen wird. Und wir haben jetzt die Aufgabe, in die Gesellschaft hineinzuwirken. Jesus hat es beschrieben mit Salz und Licht sein. Salz, einige sagen, die konservierende Wirkung des Salzes, die Werte zu behalten. Oder andere sagen auch Geschmacksverstärker und Licht, Licht drauf zu scheinen. Einfach hineinzuwirken. Nicht unbedingt zu ändern. Aber die Menschenherzen sind das Ziel. Der Staat hat seine Aufgabe. Er muss die Bürger schützen. Er muss für Recht und Ordnung sorgen. Und wenn nötig, auch mit Gewalt. Das sagt Römer 13 ganz deutlich. Er trägt das Schwert. Aber die Gemeinde hat die Aufgabe, das Gemeinwohl zu fördern. Das tut sie in erster Linie mit geistlichen Waffen, mit geistlichen Mitteln, mit Lehre, mit Evangelisation und mit Wohltätigkeit. Man kann den Dienst der Gesellschaft, der Dienst der Gemeinde in der Gesellschaft, wie gesagt, als prophetischer Dienst verstehen. Weil wir verkündigen, wir sind Botschafter eines kommenden Königreichs und wir rufen Menschen in dieses kommende Königreich hinein, in das Reich Gottes. Und wir haben die Aufgabe, dann unsere Stimme zu erheben, wenn Gottes Gebote vom Staat oder von der Politik verletzt werden. Aber das machen wir durch Aufklärung und Lehre, nicht durch Aktivismus. Wir greifen nicht zum Schwert. Das tun wir nicht. Unsere Feinde sind nämlich nicht die Menschen, sondern es sind Ideologien, falsche Ideen, falsche Philosophien, falsche Religionen, die wir niederreißen müssen mit der Wahrheit des Wortes Gottes. 2. Korinther 10, die Verse 4 bis 5. Wir sind deshalb auch keine Wohlfahrt oder keine Gassenküche. Das ist nicht unser Hauptpunkt. Wir tun solche Dinge, wenn es uns möglich ist, Wohltätigkeit oder Barmherzigkeit zu üben, sollte aus uns herauskommen als Christen. Aber das ist nicht unser Fokus. Unser Fokus ist, das Evangelium zu verkündigen, die Mission, die unser Herr Jesus uns gegeben hat, zu erfüllen. Wir sind Botschafter eines kommenden Königreiches. Und Paulus nimmt eben hier in diesem Abschnitt genau diese endzeitliche Perspektive ein, diese Perspektive, die auf das kommende Königreich ausgerichtet ist. Was bedeuten euch diese Rechtsgeplänkel und diese kindischen Streitereien hier um euer Zeugs, um euren Besitz, wenn ihr auf das zukünftige Königreich seht? Angesichts dieser eurer zukünftigen Berufung, schaut euch das mal an, ihr werdet Könige sein, ihr werdet richten da. Und was macht ihr hier? Das ist seine Perspektive, das ist das, was er uns hier gibt in diesem Text. Und er mahnte die Christen in Korinth, und so müssen wir das auch sehen. Und ich weiß, wir leben in einer Zeit, wo es viele Fragen gibt, politische Fragen, wo man darüber diskutieren kann, verschiedene Meinungen sein kann. Die Flüchtlingspolitik, ja, die Wahl des Präsidenten in den USA, überall in allen Nachrichten, Trump und all diese Leute jetzt. Jetzt wird diskutiert hin und her und auch noch, welcher dann Christ ist und so weiter und so fort. Was ist unsere Aufgabe als Gemeinde? Wir konzentrieren uns, die Botschaft in diese Welt hineinzubringen und hineinzuwirken. Und wir werden eines Tages viel größere Dinge entscheiden. Das ist das, was Paulus hier deutlich macht in diesem Abschnitt. Nun, ich illustriere das jetzt mal an einer Geschichte, was Paulus Absicht hier ist in diesem Textabschnitt. Nehmen wir mal an, ich fahre mit meinem Schrott-Opel, gut, mittlerweile habe ich ja schon einen neueren Opel jetzt, ich fahre mit meinem Schrott-Opel in Dieters neuen Mercedes. Und wie soll Dieter jetzt, er wird ihn ja bald verkaufen, habe ich gehört, wie soll er jetzt darauf reagieren? Er will einen Jahresgutschein für den Griechen von mir. Nein, natürlich nicht. Sicherlich sollen wir all die vorgeschriebenen Schritte gehen, Versicherungen anrufen und so weiter und so fort. Alles, was von dem Gesetz her geboten wird, sollen wir tun, wir sollen uns unterordnen. Aber dann sollte Dieter sicherlich nicht sich einen Anwalt holen, mich anklagen und dann versuchen, sein Auto nicht nur zu reparieren, sondern auch general überholen zu lassen. Das wird er nicht tun, keine Angst, das weiß ich. Das ist nur ein Beispiel, das ist rein hypothetisch, okay. Das sollte er nicht tun. Selbst, und jetzt kommt der Punkt, selbst wenn ich mich weigern würde und stur bleiben würde und es nicht zugeben würde, nee, ich bin dir nicht reingefahren, du bist rückwärts gefahren. Ja. Selbst dann sollte er sich sogar übervorteilen lassen von mir. Das ist der Rat, den Paulus hier gibt in Kapitel 6 im 1. Korintherbrief. Lass uns das gemeinsam lesen. Kapitel 6, die Verse 1 bis 8. Hier heißt es: Wie kann jemand von euch, der eine Beschwerde oder eine Sache gegen einen anderen hat, sich bei den Ungerechten richten lassen, anstatt bei den Heiligen? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden, wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens? Wenn ihr nun über Angelegenheiten dieses Lebens Entscheidungen zu treffen habt, so setzt ihr solche zu Richtern ein, die bei der Gemeinde nichts gelten. Zur Beschämung sage ich es euch, Demnach ist also nicht ein einziger Weiser unter euch, der ein unparteiisches Urteil fällen könnte für seinen Bruder. Sondern ein Bruder führt Rechtsstreit mit dem anderen und das vor Ungläubigen. Es ist ja überhaupt schon ein Schaden oder ein Verlust oder eine Niederlage unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Stattdessen übt ihr Unrecht und übervorteilt und dies gegenüber Brüdern. Soweit der Text. Wir finden in diesem Text vier Gründe, warum wir als Christen keinen Rechtsstreit miteinander führen sollen. Hier geht es von Christ zu Christ. Okay, das ist ganz wichtig. Vier Gründe, warum wir als Christen keinen Rechtsstreit miteinander führen sollen. Und wir werden uns heute nur den ersten Grund anschauen können. Die nächsten drei gucken wir uns beim nächsten Mal an. Also heute nur der erste. Warum sollte ich nicht auf meinem Recht beharren? Warum sollte Dieter nicht noch mehr Geld für seinen Mercedes kriegen? Nein. Warum sollte ich das nicht einfordern und ihn einklagen? Und los geht's. Vier Gründe, warum wir das nicht tun sollen. Und lasst uns hier kurz innehalten auch noch und überlegen, okay, bei uns in der Gemeinde, ich habe es jetzt noch nie erlebt, dass jemand mit jemandem hier aus der Gemeinde vor Gericht ging. Ja, das ist, denkt jetzt vielleicht, ja gut, das ist jetzt nicht unbedingt so eine Anwendung für uns. Vielleicht ist es eine Anwendung für die Amerikaner. Ihr wisst, in den USA ist es so, dass dann jeder mit jedem vor Gericht geht, auch so ein bisschen. McDonald's wurde angeklagt, weil ihr Essen ungesund ist und Gesundheitsschäden angeblich hinterlassen hat bei einem Menschen, der sich sein Leben lang wahrscheinlich von McDonald's ernährt hatte und so weiter und so fort. Solche Geschichten lesen wir teilweise in der Zeitung. Das ist bei uns jetzt nicht so üblich, dass wir ständig Rechtsstreitereien haben. Das gehört nicht so zu unserer Kultur. Aber wir können diese Prinzipien, die Paulus uns hier gibt, trotzdem anwenden auf uns. Vielleicht müssten wir das auf unsere persönlichen Streitereien anwenden. Ich meine, es ist auch eine Schande und es ist auch ein erbärmliches Zeugnis, wenn Christen mit Christen überhaupt miteinander streiten. Und wenn sie das auch noch vor Ungläubigen tun. Es zerstört ein Zeugnis. Egal, ob das eine Beziehung ist in einer Familie, wenn ein Ehepaar miteinander Streit hat, so dass es die Nachbarn alle hören können. Oder ich weiß, bei uns leben auch einige in WGs, da gibt es natürlich auch Reibereien. Wenn man da streitet miteinander und irgendwelche ungläubigen Zeugen werden davon, das ist ein erbärmliches Zeugnis und das soll nicht sein. Und Paulus gibt genau denselben Rat hier. Lass dich lieber übervorteilen. Sei wie Christus. Opfere dich. Wir haben manchmal unsere eigenen kleinen Rechtshändel unter uns vielleicht. Geht es uns um eine Position in der Gemeinde, um einen Dienst, den wir unbedingt haben wollen. Und die Wurzel für diesen Rechtsstreit oder für diese Streitereien ist meistens die persönliche Gier. Ich will mich etwas, ich will mich bereichern oder ich will Recht haben. Ich will derjenige sein, der besser ist als der andere. Es geht um Meinungen, Geschmäcker oder Stile. Egal. Diese Streitsucht kommt von unseren Lüsten, sagt Jakobus, die in unseren Gliedern streiten, Jakobus 4,1, da werden wir noch mehr darüber hören. Wir wollen Recht haben. Stellt euch das mal vor. Wir streiten und das vor Ungläubigen. Und das ist genau das, was Paulus hier anspricht. Das könnt ihr doch nicht machen. Die lachen sich ja scheckig über euch. Das sind das für Christen. Die predigen Liebe und Barmherzigkeit. Jetzt gehen sie miteinander vor Gericht. Wegen irgendeinem Erbstreit oder irgendwas. Das sind alltägliche Dinge. Das sind keine kriminellen Dinge, die hier der Grund war für die Rechtsstreitereien, Alltagsfragen, Alltagsprobleme. Vielleicht auch eben Finanzen, Grundstücke, was weiß ich. Wir sollen das nicht tun. So können wir das auf uns anwenden. Und denk daran, wenn wir diese vier Gründe durchgehen, lass das ein Grund sein für dich, nicht zu streiten, nicht auf deinem Recht zu beharren, nicht unbedingt Recht haben wollen oder dich eben nicht unbedingt bereichern zu wollen. Hinterfrage deine Motive. Will ich mich hier an etwas bereichern? Will ich einfach unbedingt etwas haben, was ich jetzt nicht bekommen habe? Und deshalb gehe ich so vor und streite und neide und mache und tue. Was ist der Grund? Nun, es kann Situationen geben, ich habe das schon angesprochen, wo wir vor Gericht gehen müssen. Zum Beispiel, wenn es jetzt irgendwelche Ungläubigen betrifft. Beispielsweise, es gibt eine Anzeigepflicht, ich werde Zeuge eines Verbrechens. Natürlich kann ich dann einfach sagen, nö, ich habe damit nichts zu tun. Es gibt Situationen, wo wir das tun sollen, aber wir sollen auf jeden Fall nicht Gläubiger mit Gläubiger Rechtsstreitereien überhaupt streiten. Wir werden auch sehen, wenn wir Vers 7 anschauen, hier Paulus macht es deutlich, er sagt, es ist überhaupt schon ein Schaden. Es ist überhaupt schon ein Verlust, dass ihr überhaupt streitet. Es soll schon gar nicht da sein unter euch. Sowas soll es überhaupt nicht geben unter Christen. Und das ist ein ganzer Punkt hier. Es geht nicht nur darum, dass wir lernen, unsere Streitereien zu lösen. Es geht darum, dass wir es schon gar nicht haben. Das darf schon gar nicht sein, sagt Paulus. Lasst uns langsam zum Zorn sein, wie Jakobus sagt, oder auch dieselbe Einstellung haben, die Paulus hat in Kapitel 4, Vers 13, sagt er genau deutlich, wie er damit umgeht. Und das ist schwierig für uns. Das ist Nachfolge Christi hier. Kapitel 4, Vers 13 sagt er, wenn wir gelästert werden, was? Dann spenden wir Trost. Oder dann ermahnen wir demütig, müsste man hier eigentlich übersetzen, ermahnen wir demütig, das Evangelium anzunehmen. Wir sind zum Kehricht der Welt sind wir geworden. Wir sind zum Abschaum geworden. Oder vorher in Vers 12 sagt er, wenn wir geschmäht werden, dann segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir Stand. Selbst gegenüber den Ungläubigen tut er das. Selbst wenn die ihn ungerecht behandeln. Wie viel mehr, wenn wir von unseren Glaubensgeschwistern ungerecht behandelt werden. Also hier nochmal für uns, für euch, für mich, vier Gründe, warum wir überhaupt gar keinen Streit haben sollten unter uns. Vier gute Gründe, uns einfach daran zu erinnern, dass wir nicht miteinander vor Gericht gehen oder eben keine persönlichen Streitereien haben sollen. Erstens, das ist dieser erste Grund, den finden wir in Versen 1 bis 4, weil es nicht unserer hohen Berufung entspricht. Es entspricht einfach nicht unserer hohen Berufung, die wir haben. Das ist der erste Grund, den Paulus gibt. Wie gesagt, die eschatologische, die endzeitliche Perspektive. Er schaut auf das Ende und sagt, guckt euch mal an, was ihr eines Tages für eine Rolle haben werdet. Das passt hinten und vorne einfach nicht zusammen. Er sagt hier in Vers 1, wie kann einer es wagen, wörtlich, das ist das Wort Holmau, ihr wagt es, miteinander vor Gericht zu gehen, ihr wagt es, zu streiten, wie könnt ihr das tun? Rechtsstreit hier, das ist eine Anklage, das sind Gerichtsverhandlungen hier. Und das gegen einen anderen, das ist ein Glaubensbruder hier in dem Zusammenhang. Und das dann auch noch bei Ungerechten, angesichts von Ungläubigen. Wie könnt ihr sowas tun? Es zielt hier nicht, diese Ungerechten zielt hier nicht unbedingt auf ihr moralisches Verhalten ab, sondern vielmehr auf ihre Position. Die Ungerechten oder auch im Verlauf des Textes die Ungläubigen oder die nicht gelten in der Gemeinde, das sind die nicht wiedergeborenen Menschen, das sind einfach die Nichtchristen. Die sind von ihrer Stellung her nicht gerecht, weil sie nicht von Christus gerecht gesprochen wurden, so wie die Christen. Generell Ungläubige hier. Vers 4 und Vers 6 sehen wir das. Es gibt hier einige Gelehrte, die dachten, es geht darum, dass die Gerichte in Korinth korrupt waren, und das waren sie auch, und dass sie sich lieber hier gerechtere Gerichte suchen sollen und solche Theorien, aber das ist nicht der Zusammenhang hier. Der Zusammenhang wird deutlich, ihr sollt überhaupt nicht streiten, ihr sollt euch überhaupt nicht auf solche Dinge einlassen, das passt einfach nicht zu eurer Berufung. Geht auch nicht um eine kriminelle Sache hier, also es war keiner wirklich jetzt, wie gesagt, wenn einer von uns ein Verbrechen begeht, dann gehört er vor Gericht und gehört er angezeigt. Es ging hier um diese Alltagsstreitigkeiten. Der Ausdruck Biotikos in Verse 3 und 4 wird bei uns mit Angelegenheiten des Lebens übersetzt. Und das sind einfach diese Alltagsstreitereien um Geld und Finanzen und was weiß ich alles. Auch ist es hier kein Fall von sexueller Unmoral, weil Paulus sagt in Vers 7, lasst euch übervorteilen, das kann wohl kaum um eine sexuelle Sünde gehen. Lasst euch hier sexuell übervorteilen, das ist nicht die Idee. Also all diese Theorien können wir zur Seite schieben, was die Gelehrten teilweise sagen. Wir müssen sagen, nee, hier geht es einfach um diese einfachen, simplen Angelegenheiten. Und deshalb lässt sich das auch gut auf unsere Alltagsstreitereien anwenden. Weil es waren Alltagsstreitereien hier und sie gingen miteinander vor Gericht. Finanzstreit, Erbstreit, kaputtes Auto, je nachdem. Und sich über diese Dinge aufzuregen und dann vor Gericht zu gehen und das so weit zu treiben, das ist definitiv unter unserer Würde. Das ist unter jeder Kanone. Guckt auf Vers 2. Hier heißt es, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Wisst ihr nicht? Eine rhetorische Frage. Natürlich wissen sie das. Paulus hat es ihnen beigebracht. Klar wissen sie das. Und sie denken alle, sie seien so überaus weise und geistig. Und deshalb merken sie gar nicht, wie unreif sie eigentlich handeln hier mit ihren kleinen Streitereien und Geplänkel. Wisst ihr nicht, dass ihr die Welt richten werdet? Nun, die Heiligen, also die Christen, die eines Tages entrückt werden oder auch sterben und dann auferstehen und entrückt werden mit den Lebenden. Wir haben das in 1. Thessalonicher Kapitel 4 sehr ausdrücklich, ausführlich behandelt. Die werden zurückkommen mit Jesus zusammen und die Welt richten. In Offenbarung 2, Vers 26 bis 27 heißt es, wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Oder auch in Offenbarung 3, 21 heißt es, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Und in Daniel 7, 22 lesen wir ähnliche Aussagen, bis der Hochbetagte kam und den Heiligen das Allerhöchste das Gericht übergab und die Zeit eintrat, dass die Heiligen das Reich in Besitz nahmen. Wir werden Richter sein, wir werden regieren. Wir sind Könige. Wenn nun durch euch, sagt Paulus, oder wörtlich in eurem Beisein so, die Welt, wenn ihr Mitregierende sein werdet, mitrichten werdet, wenn ihr eine solche hohe Position haben werdet, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Nun, das ist ein etwas schwierig zu übersetzender Satz hier im Griechischen. Die beste Art, das zu übersetzen, ist eher so, seid ihr dann nicht dieser bedeutungslosen Streitereien unwürdig? Das ist eigentlich die Aussage hier. Seid ihr denn nicht dieser bedeutungslosen Streitereien, Gerichtsverhandlungen, Kriterion ist es hier, seid ihr dessen nicht unwürdig, wenn ihr diese Perspektive ansetzt, diese Zukunftsperspektive? Paulus' Kritik ist, wie gesagt, nicht unbedingt, dass sie Streitereien lieber lösen sollte. Er sagt ja auch in Vers 1, ihr löst es, ihr versucht es vor Ungerechten zu richten, anstatt bei Heiligen, wenn schon wenigstens geht, dann zu den Mitchristen. Aber es wäre besser, gemäß Vers 7, wenn überhaupt keine Streitereien unter euch sind. Und das ist der Punkt hier. Sie sollen überhaupt nicht streiten. Das ist ein klassisches Argument von Größeren zu Kleinen. Angesichts dieser großen Berufung, angesichts dieser großen Aufgabe, die ihr eines Tages haben werdet, ihr seid völlig unwürdig jetzt, wie ihr jetzt handelt in dem Moment, wenn ihr euch über solche Kleinigkeiten hier, diese Alltagssachen so aufregt und dann streitet und dann eben noch vor Gericht geht damit. Das ist einfach unmöglich. Ich mache das oft mit meinen Kindern. Ich sage zum Beispiel, wenn eines meiner Kinder sagt, ich möchte gerne ein Smartphone haben, dann sage ich, nee. Erst musst du mal mit anderen Dingen, mit kleineren Dingen besser umgehen. Wenn du schon mit deinem Tastenhandy ständig rumspielst und abgelenkt bist, wie wird das erst mit deinem Smartphone sein? Du bist noch gar nicht würdig, das Größere zu haben. Du kannst schon mit dem Kleinen gar nicht umgehen. Und hier ist der Vergleich viel größer. Ja, hier müssen wir vielleicht sagen, ihr könnt nicht einmal mit eurem billigen Aldi-Wecker für 2 Euro umgehen und euch soll einmal die zentrale Recheneinheit der CIA anvertraut werden. Das wäre vielleicht ein Vergleich, das ist noch viel höher. Aber so ungefähr, vom Größeren zum Kleinen. Ihr werdet mit diesen großen Dingen, warum streitet ihr nicht über diese kleinen Dinge hier im Alltag? Was soll das eigentlich? Richtet eure Perspektive auf die Ewigkeit. Denkt ihr nicht, ihr solltet euch etwas zusammenreißen hier, sagt Paulus? Was ist eigentlich los mit euch? Das passt einfach nicht zu eurer Heuung. Schaut euch mal, Christus wird euch zu Königen und Regierenden machen auf der neuen Erde. Ihr werdet regieren, ihr werdet richten. Und wir regen uns auf über Kleinigkeiten wie Grundbesitz, Finanzen, Rechte, all diese Dinge, die eigentlich vergehen, die uns gar nicht erhalten bleiben werden. Wir werden es wird alles verbrennen hier, es wird alles weg sein. Es darf einfach nicht sein, dass wir über unsere irdischen Streitereien hier keine Lösung finden. Aber eben Vers 3 geht er weiter. Weiter, dieselbe Argument hier. Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens? Einmal mehr, selber Vergleich. Ein anderes Beispiel hier ist dasselbe Argument. Die Bibel sagt uns nicht klar, in welcher Hinsicht wir Engel richten werden. Die gefallenen Engel werden durch den Herrn gerichtet, heißt es in 2. Petrus 2, 4. Aber wir werden irgendwie dabei sein und das griechische Wort krino, das kann auch regieren bedeuten. Und die Engel sind dienstbare Geister, heißt es in Hebräer 1,14, die dazu da sind, den Menschen zu dienen und mitzuhelfen, dass er zur Erlösung, zur Rettung gelangt. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen, die Engel nicht. Christus ist für uns gestorben, nicht für die Engel. Also offenbar in der neuen Welt ist die Hierarchie anders. Die Menschen stehen über den Engeln. Und so ist das Argument hier von Paulus. Und das Detail ist hier auch gar nicht so wichtig. Es geht um das große Bild. Er sagt, schau mal, ihr werdet eine solch hohe Position haben. Ihr werdet die Welt regieren. Ihr werdet sogar über Engel gestellt sein. Und was macht ihr hier jetzt für einen Tumult und einen Streit vor Ungläubigen? Was soll das? Wie viel mehr, geschweige denn, ganz und gar zu schweigen von, das ist ein einzigartiger Ausdruck hier im Griechischen, die Angelegenheiten des Lebens, die alltäglichen Probleme. Also wenn ihr solches tun werdet, dann solltet ihr doch nicht schon mit diesen alltäglichen Sachen überfordert sein. Wirklich nicht, Paulus sagt hier. Ihr werdet eines Tages eine solch hohe Stellung haben. Ihr werdet Engel regieren. Es wird vielleicht auch alltägliche Dinge beinhalten auf der neuen Erde. Es wird Verwaltungen geben, Strukturen, all diese Dinge. Aber wie sieht es dann aus jetzt hier, wenn ihr damit nicht klarkommt, diesem Alltagsgeplänkel, wie soll das bloß weitergehen? Und schließlich bringt Paulus es auf den Punkt in Vers 4. Er sagt, wenn ihr nun über die Angelegenheiten dieses Lebens Entscheidungen zu treffen habt, so setzt ihr solche zu Richtern ein, die bei der Gemeinde nichts gelten. Das ist auch wieder ein etwas schwierig zu übersetzender Satz, aber Paulus verschiebt jetzt gewissermaßen die Perspektive wieder auf das, was tatsächlich geschieht. Er kommt jetzt sozusagen zurück aus der Ewigkeit, aus dieser Zukunft und kommt zurück und projiziert es jetzt auf die korinthische Situation. Wisst ihr nicht, dass ihr Engel richtet werden? Und wenn das so ist, warum kommt ihr nicht mit den alltäglichen Streitereien klar? Weil das wird euch ja, das wird es auch beinhalten in der Zukunft. Aber nun habt ihr diese Streitereien unter euch. Aber warum um alles in der Welt setzt ihr danach noch solche über euch, die nichts gelten? Ungläubige. Ihr lasst euch auch noch von den Ungläubigen recht sprechen. Nichts Geltende hier sind, wie gesagt, Ungläubige. Sie haben keine Autorität in der Gemeinde. Sie haben den Geist nicht. Ein Christ ist ein wiedergeborener Mensch. Ein Nicht-Christ hat den Geist nicht. Er hat keine Weisheit. Das haben wir sehr ausdrücklich gesehen. 1. Korinther 2,14 heißt es, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit. Er kann es nicht erkennen, weil es geistig beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt alles. Ihr habt das Urteilsvermögen, ihr habt die Weisheit, ihr habt den Geist. Ihr braucht keine Ungläubigen, die euch dabei helfen. Die werden euch nicht helfen, die sind blind, die können euch gar nicht helfen. Und ihr seid auch noch ein schlechtes Zeugnis. Das kommt noch dazu. Warum sollt ihr euch jetzt von diesen richten lassen? Und wie gesagt, es bedeutet nicht, dass Paulus hier die Autorität des Staates oder der Regierung irgendwie abwerten will und sagen, ah, diese Ungläubigen, diese Regierenden, die haben euch nichts zu sagen. Das meint er nicht im Sinne von nichts geltend, sondern er bezieht es auf die geistliche Realität. Wir sind Christen, wir haben den Geist, wir haben die Liebe Gottes in unseren Herzen. Wir sollten fähig sein, entweder die Streitereien so schnell wie möglich zu lösen, Buße zu tun oder überhaupt nicht zu streiten. Und dafür braucht ihr nicht die Hilfe von ungläubigen Richtern, die euch dabei helfen. Das würde ja sonst Römer 13 widersprechen. Nun, hier wird natürlich auch darüber diskutiert, was die Nichtsgeltenden sein könnten. Einige haben gesagt, es könnten zum Beispiel auch niedrige Brüder sein, die hier über die Korinther gesetzt werden. Aber das macht in dem Zusammenhang, wie gesagt, auch nicht viel Sinn. Auch wäre das ein etwas sehr abwertendes Wort für einen Gläubigen, ein Nichtsgeltender. Und es ist auch nicht gerade gesund, einer Menge von Gläubigen zu sagen, es gibt niedrigere und höhere Brüder, die sowieso schon von sich denken, sie sind so reif und geistlich. Wie gesagt, der gesamte Kontext, der Fluss des Arguments hier ist immer wieder, wenn wir uns vor Ungläubigen, vor der Welt streiten. Der Punkt hier ist, und ich möchte es einfach nochmal deutlich machen, Paulus setzt hier die eschatologische, die endzeitliche Brille auf. Er betrachtet die Angelegenheit aus der Perspektive der Ewigkeit. Und das sollten wir auch tun. Das sollten wir des Öfteren tun. Wir sollten das immer tun. Wir sollten alles, worüber wir uns aufregen im Alltag, alle Streitereien, alle Probleme, alle Neiderei, was immer es ist, wir sollten immer versuchen, erstmal die Endzeitbrille anzuschauen und uns zu fragen, was wird das noch gelten in der Ewigkeit? Was nützt es mir, wenn ich jetzt diesen Prozess gewinne und diese 500 Euro zurückkriege? Was nützt es mir in der Ewigkeit? Kein Hahn wird danach krähen. Keiner. Das wird niemanden interessieren. Und wir werden eine solch hohe Stellung haben, dass ich sogar sagen kann, ja, übervorteile mich nur. Nutze mich nur aus. Wir sehen uns dann vor Gericht. In der Ewigkeit. Das ist der Punkt hier. Das ist die endzeitliche Perspektive. Es wird niemand danach fragen, welche Prozesse ich gewonnen oder verloren habe. Wir haben sowieso viel Wichtigeres zu tun. Wenn wir nicht mit den Angelegenheiten dieses Lebens klarkommen, dann sind wir unwürdig dieser Position. Es ist unter unserer Würde, dass wir einmal regieren sollen, dass wir einmal Könige sein sollen. Und dann rennen wir auch noch zu Ungläubigen. Oder wir tun es vor Ungläubigen. Das ist das Schlimmste, wenn das geschieht. Wenn Christen sich streiten im Angesicht von Ungläubigen. Das ist so schade und so schlimm. Das ist genauso, wie wenn Christen unmoralisch leben vor Ungläubigen. Das ist in Kapitel 5. Kapitel 5 ist das Problem. Und in Kapitel 6 sagt Paulus, und jetzt nicht nur das, ihr streitet euch auch noch in aller Öffentlichkeit, sodass es jeder sehen kann, dass ihr nicht miteinander zurechtkommt. Ihr, die ihr behauptet, ihr kennt den König des Friedens persönlich. Was ist mit dir, lieber Christ von heute? Wie sieht es bei dir aus? Neigen wir manchmal dazu, unsere irdischen Problemchen und Alltagsfragen zu sehr uns darüber aufzuregen? Zu schnell vielleicht zu streiten, weil wir neidisch sind auf etwas, das der andere hat und ich habe es nicht. Oder weil ich eben gierig bin und irgendwas will unbedingt und ich habe das Recht dazu und ich habe dir das Geld ausgeliehen, warum gibst du mir das jetzt nicht zurück? Wir uns darüber aufregen. Lasst uns die Ewigkeitsbrille auf. Lasst uns schauen, was wird das in der Ewigkeit noch gelten. Wie gesagt, die meisten von uns gehen nicht vor Gericht, aber wir können trotzdem den Fokus verlieren hier. Lass uns einander ermutigen, unsere Welt hier nicht mehr aus der Perspektive, oder unsere Welt hier immer mehr, nicht mehr, sondern immer mehr aus der Perspektive der Ewigkeit anzuschauen. Lasst uns an den alten, geizigen Mann denken. Er wollte, dass sein Anwalt und sein Arzt ihm $30,000 je in sein Grab werfen. Er konnte es nicht mitnehmen. Lasst uns an den Arzt, an den Pfarrer und an den Anwalt denken, die das Geld für sich behalten wollten. Sie werden es auch nicht mitnehmen können. Es wird nichts bringen. Auch sie werden nichts mitnehmen, wenn ihre Zeit gekommen ist. Und genauso werden wir nichts mitnehmen, wenn unsere Zeit gekommen ist. Dieses falsche Denken ist nämlich oft die Ursache für unseren Streit. Wir wollen uns Positionen sichern hier. Wir wollen Geld, wir wollen Macht, wir wollen Einfluss, was immer es ist. Und wie traurig ist es doch, wenn wir als Christen so denken. Nichts von dem, was du oder was ich besitze, werden wir mitnehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen und dein Sarg hat keinen Kofferraum. Okay? Es kommt nichts mit uns. Aber wir werden regieren. Wir werden Könige sein. Wir werden diese Position haben. Deshalb, es lohnt sich überhaupt nicht, darüber erst zu streiten und unser Recht einzufordern. Sollen sie uns doch alles nehmen? Sollen sie uns alles kaputt machen? Sollen sie Geld entwenden? Wie gesagt, wenn es Ungläubige sind, aber es gibt auch unter Gläubigen solche Dinge, solche Situationen. Lass uns in Liebe handeln. Und nicht so wie die Korinther. Unsere hohe Berufung als Mitregierende auf der neuen Erde passt nicht zu diesem Alltagsstreit rein. Lasst uns diese Perspektive der Ewigkeit haben. Es ist bedeutungslos, es macht keinen Sinn. Und wenn wir uns richtige Gedanken darüber machen, über diese kleinen Alltagsfragen, müssen wir sagen, hey, lass uns auf die Ewigkeit schauen. Lass uns sehen, was es dann letztlich in der Ewigkeit noch bedeuten wird. Wir werden noch drei weitere Gründe anschauen, die sich dann auf unsere momentane Situation hier beziehen. Da hat es nämlich auch Auswirkungen, nicht nur angesichts der Ewigkeit. Aber das werden wir beim nächsten Mal machen. Lass uns noch beten zusammen. Großer Gott, wir preisen dich für deine überaus überfließende Gnade. Danke, dass wir darüber nachdenken dürfen, wie wichtig uns unser irdischer Besitz und unser irdisches Leben hier ist. Dass wir uns Gedanken machen darüber, welche Position wir eines Tages einnehmen werden in der Ewigkeit und wie wir deshalb uns jetzt hier würdig verhalten sollen. Herr, du willst uns überschütten mit so viel Reichtum und Segen in der Zukunft, dass wir uns gar nicht vorstellen können, wie wir das verdient haben, wie wir dazu gekommen sind. Und ich weiß letztlich, dass wir es eben nicht verdienen, dass alles nur Gnade ist. Danke für deine Güte, für deinen Segen. Danke, dass du uns hilfst, auch in die nächste Woche zu gehen und uns darüber Gedanken zu machen, wo wir persönlich, wo ich persönlich meine eigenen kleinen Rechtsstreitereien führe mit Geschwistern und wo ich darüber Buße tun sollte, um aufzuhören, um dir die Ehre zu geben, damit ich nicht ein schlechtes Zeugnis bin vor Ungläubigen und auch nicht unwürdig lebe, unwürdig dieser hohen Berufung, die ich habe. Danke, dass du ein gnädiger Gott bist und uns dabei helfen kannst. In Jesu Namen. Amen.